Hallo, liebe Zuschauer, hallo, lieber Christian, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr darüber, dich mal wieder interviewen zu dürfen oder dass wir dich über interviewen können. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du unseren Vorschlag angenommen hast und zugestimmt hast.
Ja, das habe ich gerne getan. Und ich freue mich auch, dich wiederzusehen und auch dich, Yvonne.
Ja. Schön. Christian, unser letztes Interview habe ich gesehen, ist 1,5 Jahre her. Darum meine erste Frage, hat sich etwas in der Präsenz, wie du mit den Menschen bist, die zu dir kommen und in deiner Art zu lehren, hat sich da etwas verändert?
Ja. Es haben sich zwei Dinge verändert. Das eine ist, und ich glaube, da habe ich vor 1,5 Jahren noch nicht drüber gesprochen, das eine ist, dass ich in den letzten Jahren, die meine Arbeit kennen, die wissen, dass ich so eine Idee entwickelt habe von 7 Schritten, die man innerlich tun kann, um sich der Erleuchtung zu nähern. Da geht es um ein Loslassen, ein inneres Loslassen und diese 7 Schritten beziehen sich auf das Fühlen und Nichttun, darauf die Vergangenheit klären zu können und loslassen zu können, dass man nicht mehr da so verstrickt ist, den Körper zu lösen, mit der Enneagramm die Fixierung zu entdecken, so dass man die Verhaltensweisen einordnen kann und den Ängsten der Angst vorm Tod sich stellen. Das ungefähr sind die 7 Schritte. Und die haben sich auch außerordentlich bewährt. Menschen helfen, diese 7 Schritte Erleuchtung zu finden. Und dann habe ich mich dann noch weiter gefragt, warum finden die einen Erleuchtung und die anderen nicht? Und wenn Aufwachen oder Erleuchtung, was dasselbe ist, geschehen ist, warum geht es bei dem einen stabil und vertiefend weiter und tiefer und bei dem anderen nicht und der schläft womöglich ein. Und dann war mir sowieso klar, neben den 7 Schritten braucht es eine bestimmte innere Haltung. Und ich habe immer gedacht, diese innere Haltung, die hat sich von alleine zu entwickeln. Und dann habe ich in den letzten Jahren, und das ist ein Prozess, insbesondere in den letzten 1,5 Jahren, genauer darüber nachgedacht, worin diese Haltung denn besteht. Und dann habe ich mich entschlossen, das in meine Arbeit auf die Weise einzubeziehen, dass man auch direkt an der Entwicklung der inneren Haltung arbeiten kann. Und da habe ich 4 verschiedene Dimensionen gefunden. Das ist Wahrhaftigkeit, Liebe, dann ein ausgerichtet sein auf Freiheit und Hingabe. Das sind die 4 Dimensionen, die ich gefunden habe. Und da bin ich inzwischen dabei. Ein neues Buch bin ich auch gerade dabei fertigzustellen, also fertig zu schreiben. In der nächsten Woche hoffe ich. In dem das enthalten ist. So dass man neben den 7 Schritten auch diese 4 Bewegungen, die diese innere Haltung ausmachen, darauf schauen kann und sich in die Richtung entwickeln kann. Ist alles getragen von der Frage, was kann der Einzelne tun, um innerlich so sehr ins Loslassen zu kommen, dass Erleuchtung geschehen kann?
Die 7 Schritte, ist das, was man auch innerlich macht, also alleine, indem man das weiß, oder ist das etwas, was du zum Beispiel mit den Menschen machst oder jemand anders?
Beides, beides, definitiv beides. Es gibt 2 Arten von Übungen. Es gibt Übungen, die haben die Struktur, ich tue was, um was zu bewirken. Ich singe Mantras, um mich in einen inneren Zustand zu bringen. Ich mache Yoga-Bewegungen, bestimmte Haltungen, die vorgeschrieben sind. Weil ich davon mir verspreche, dass sie den Körper dehnen, die Meridiane in Bewegung bringen, die Energie fließen lässt und außerdem auch noch die Hormone unterstützt und stabilisiert werden. Ich tue etwas, um etwas zu bewirken. Die meisten Übungen haben diese Struktur. Aber wenn man auf Erleuchtung sich hinbewegen will, ist es natürlich unsinnig, weil zur Erleuchtung braucht es, dass diese innere geistige Struktur beendet wird. Dass da niemand ist, der was tut, sondern dass es der Modus des Geschehenlassens ist. Also helfen da nur Übungen, in denen dieses Ich tue was, um was zu bewirken, nicht vorkommt. Und zwar gar nicht vorkommt. Und das sind dann Übungen des Geschehenlassens. So, und solche Übungen gibt es eine ganze Reihe. Und die kann man machen und es gibt Übungen, die auch die 7 Schritte beinhalten, die das dann fördern. Aber natürlich, es wachen ziemlich viele Menschen auf, aber die meisten etwa im 2-wöchigen Sommerretreats. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Energie, die durch meine Anwesenheit und auch die Anwesenheit von anderen Menschen, die dann im Retreat, die bereits Erleuchtung gefunden haben, auch eine bestimmte Energie und einen Bewusstseinsraum darstellen, herstellen und zur Verfügung stellen, in dem dann Erleuchtung viel leichter stattfinden kann. Also so ist es einerseits das Zusammensein mit dem Lehrer, aber andererseits auch Übungen und das innere Loslassen, was während des ganzen Tages geschieht. Ne? Wenn man morgens aufsteht und für die Kinder die Schulbrote schmiert oder im Team, in der Arbeit eine Teamsitzung hat, das sind alles Situationen, in denen die 7 Schritte, das Fühlen, ohne was zu tun, den Körper lösen, solche Dinge geschehen während des Tages, wenn man erstmal davon erfasst ist. Und so ist beides. Einerseits im Retreat teilzunehmen und in dieser Energie das Loslassen zu entwickeln und dann auch für sich selbst sich während des Alltags begleiten und Übungen zusätzlich, die auch gemacht werden.
Wie ist es, bevor man die Schritte macht, also wie es dann dazu kommt, die 7 Schritte, sich dafür zu interessieren und die eventuell zu machen, sollte das auch schon in einem Loslassen-Modus, im Geschehen-Lassen-Modus sein?
Ich stelle mir vor, dass wenn die Menschen kommen und zum Beispiel zum ersten Mal am Retreat teilnehmen, dann bekommen sie auch vom ersten Tag an diese innere Bewegung der 7 Schritte mitgeteilt. Ne? Das bleibt gar nicht aus, weil das meine ganze Arbeit beinhaltet. Und so, dass es da nicht wirklich ein Davor gibt, weil die von alleine erleben sie, was diese 7 Schritte, was das Fühlen zum Beispiel, das ist ja das Zentrale, fühlen ohne etwas zu tun. So, und da heißt es ja generell, alles so annehmen, wie es ist. Aber wenn man genauer hinguckt, ja, möchte ich mal gerade an einem Beispiel demonstrieren. Da gibt es Körperempfindungen, da gibt es Gefühle und da gibt es geistige Bewegungen, Gedanken. Alles so annehmen, wie es ist, ist ein guter Ratschlag. Aber es gibt nicht nur eine Art von Körperempfindungen, sondern mehrere. Es gibt Körperempfindungen, die durch das Gefühl angestoßen werden und Teil des Gefühls sind. Wenn ich traurig bin, dann weine ich. Wenn ich wütend bin, dann kocht es innerlich. Der Atem wird schneller. Das sind alles Bewegungen, die sind Teil des Gefühls. Dann gibt es Körperempfindungen und Körperbewegungen, die die Reaktion auf das Gefühl darstellen können. Zum Beispiel, wenn ich ein Gefühl nicht mag, werde ich mich zusammenziehen. Wenn ich Angst habe vor dem Gefühl und dass ich es nicht aushalte, dann wird sich der Atem anhalten, dann wird der Atem zusammenziehen, der Bauch wird sich anspannen und die Schultermuskulatur womöglich und sowas. Das ist eine ganz andere Art von Körperempfindung. Und dann gibt es drittens Körperempfindungen, die daraus resultieren, dass ein Gefühl einen Impuls anstößt. Ich bin wütend, koche und würde dem anderen einen auf den Kopf geben wollen. Dann spannt sich die Muskulatur an und diese Bewegung wird festgehalten. Dann gibt es wiederum die Körperbewegung des Impulses und dann gibt es die Anspannung, körperliche Anspannung, um diesen Impuls zurückzuhalten. Also es gibt viele Schichten von Körperempfindungen. Die erste Schicht des Gefühls geschehen lassen. Die zweite Schicht, Anspannung, die sich gegen das Gefühl richtet, wahrnehmen und indem man von alleine zurücktritt, diese Anspannung sich auflösen lassen. Die ist ja ein Tun. Dieses Tun, wenn ich zurücktrete, hört es von alleine auf. Ohne dass ich was tun muss, löst es sich auf. Gerade weil ich aufhöre, was zu tun, löst es sich auf. Dann die Körperempfindungen, die mit dem Impuls zusammenhängen, nach Möglichkeit gar nicht erst berühren, gar nicht erst entstehen lassen. Das heißt, das Loslassen geschieht auf jeder Ebene anders. Auf der Gefühlsebene heißt Loslassen, dem Gefühl ganz Raum geben. Das Loslassen ist da ein körperliches und ein geistiges Loslassen, dass ich das Gefühl da sein lasse und nichts dagegen unternehme, dass ich nichts will in Bezug auf das Gefühl. Das Gefühl selbst lasse ich den ganzen inneren Raum und lass geschehen, sodass durch das Fühlen das Gefühl sich löst und dadurch ausklingt. Also Loslassen ist auf den verschiedenen Ebenen sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn man das alles weiß, geht es einfach in Richtung Erleuchtung schneller. Schneller. Man kann Erleuchtung nicht machen, aber man kann sich in einen inneren Zustand des Loslassens, des Gelösthabens, kann man sich hineinbringen, das für die meisten Menschen ziemlich wenig vorstellbar ist, weil die denken dann, ah, jetzt bin ich ja schon entspannt und sie lernen dann, nein, der Atem kann viel mehr loslassen, der Körper viel mehr, alles das. Und indem dieses Loslassen geschieht, das hat ja auch einen wichtigen Nutzen in Richtung lebendig werden. Ne? Ist ja nicht nur etwas, was nicht nur für die Erleuchtung ist, sondern auch für unmittelbare Veränderung und lebendig werden. Also das sind die 7 Schritte, wie sie dann im Konkreten, in der konkreten inneren, körperlich, gefühlsmäßigen, geistigen Ebene die innere Arbeit geschieht. Und dann wachsen die Menschen sozusagen von alleine in diese 7 Schritte hinein.
Also quasi ist es auch jetzt die Motivation, mit der man diese Schritte anfängt, die spielt dann nachher keine Rolle mehr. Selbst wenn man zu Anfang sagt, ich will aber jetzt die 7 Schritte machen, damit endlich Erleuchtung passiert, ja, das kann eine Einstellung zu Anfang sein, aber die wird sich dann höchstwahrscheinlich verändern.
Ja, ist meistens eher umgekehrt, dass Menschen anfangen, die 7 Schritte zu machen, weil sie lebendig werden wollen und dann entdecken, ah, es kann noch viel weiter gehen und sich dann für die Erleuchtung auch interessieren, eher in die Richtung.
Okay. Das heißt, es kommen quasi mehr Menschen zu dir, die psychologische Interessen haben oder Veränderungen auf der psychischen Ebene sich wünschen und die dann dadurch zum Spirituellen kommen, als jetzt eben spirituell Interessierte, die dann auch sich mit der Psyche beschäftigen.
Nee, das kann man nicht sagen. Die Leute, die zu mir herkommen, die kommen aus spirituellem Interesse. Dass jemand da noch nicht weiß, was ist Erleuchtung, habe ich mich noch nicht mit befasst. Das ist eher eine Ausnahme und erregt dann schon Aufmerksamkeit. Also so nicht, die meisten Menschen kommen ja zu mir her, weil sie YouTube-Filme von gesehen haben oder so ein Interview wie jetzt gesehen haben und dann merken, oh, das klingt interessant. Da scheint sich die Möglichkeit, dass wirklich innere Bewegung entsteht und dass wirklich was passiert in Bezug auf Erleuchtung, ne? Und nicht nur drüber geredet wird. Also und so kommen die dann schon deswegen, weil sie sagen, auch aus anderen Richtungen sind sie, haben sie schon lange meditiert und haben dann gemerkt, dass sie da in Bezug auf Erleuchtung nicht weiterkommen und dann landen sie bei mir und dann geht es manchmal sehr schnell, sehr schnell. Das wäre auch der Film, den ich, den wir vielleicht gleich noch angucken, aus 6 Minuten zusammengeschnitten, ein Prozess von Erleuchtung von jemandem, die vorher schon sehr, sehr lange verschiedene Arten von Meditationen durchgeführt hat und da nie natürlich, das heißt natürlich, also jedenfalls nicht zur Erleuchtung gefunden hat. Was beim Meditieren passieren kann, sind Erfahrungen, spirituelle Erfahrungen, die momentane, kurzzeitige, sehr bewegende und sehr ekstatische und andere Arten von mystischen, spirituellen Erfahrungen, die aber nur eine Zeit dauern und dann wieder weg sind. Und Aufwachen oder Erleuchtung ist nur, wenn es dauerhafte Veränderung wird.
Gut, sollen wir jetzt weiter fragen oder sollen wir jetzt den Film angucken? Was meinst du?
Was meint ihr? Ist egal, aber der Film wäre schon gut, dann haben wir eine praktische Vorstellung davon.
Okay.
Also ich muss vielleicht vorher, das war ein Montagabend, ich mache einmal im Monat montagsabends einen Satsang. Der ist kostenfrei und da kommen ein paar hundert Leute zusammen und an so einem Montagabend, am letzten nämlich.
Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen.
Ach, du warst auch da. Ja, ja.
Ich habe eine Frage, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, wenn ich in diese Räume gehe und in die Stille, dass ich das bis zu einem gewissen Grad zulassen kann und dann ist es wie, als gäbe es diesen letzten Absprung.
Ich möchte kurz einen Satz sagen. Ich bin nur zu sehen im Bild, weil an dem Montagabend sind auch sehr viele noch über YouTube, so dass wir generell nur mich da filmen und nicht die Teilnehmer wegen der Persönlichkeitsrechte. Insofern sieht man sie nicht, man hört sie nur. Du hast die Sehnsucht nach der Tiefe. Du hast die Sehnsucht nach der Tiefe und dein inneres Wissen, dass in der Tiefe Frieden, Liebe und Glückseligkeit auf dich warten. Eine Sehnsucht und ein inneres Wissen, dass der Aufenthalt hier in dieser materiellen Sphäre nicht das Eigentliche sein kann. Dass das Leben etwas anderes für einen bereithält. Und jetzt kannst du wahrnehmen, was du fühlst. Was ist das, was du jetzt fühlst?
Das ist wie so eine kindliche Aufgeregtheit, das ist da.
Wunderschön. Fühl diese kindliche Aufgeregtheit und gib ihr den ganzen inneren Platz. Lass den Atem genauso fließen, wie der Körper atmen will. Weißt du, dass du jetzt mehr und mehr alles aus der Hand gibst? Was fühlst du jetzt, wo die Aufregung ausklingt?
Eine Sanftheit, also wie so.
Eine Sanftheit und eine Ruhe?
Ja.
Ja. Jetzt lass dich in diese Sanftheit und Ruhe, in die sanfte Ruhe oder ruhige Sanftheit hineinfallen.
Es ist so ein, wie so ein Schweben, aber es ist eben nicht, also es ist nicht dieses schwarze Loch, in das ich sonst Angst habe zu springen, sondern es ist so ein Nichts, also es ist nicht dunkel und nicht hell. Es ist einfach
genau, nicht dunkel, nicht hell. Und achte darauf, dass das Schweben zu einem Sinken wird.
Jetzt ist mir ein bisschen schwindelig fast. Also.
Bleib dabei. Der Körper atmet weniger und wenn du nichts tust, ist das Schwindeligsein gleich wieder vorbei. Setzt sich das Sinken fort?
Es ist eher wie so ein Sog. Also es ist
richtig, richtig. Du wirst gezogen nach unten. Überlass dich dem Sog. Der Sog ist die Erfahrung, dass die Unendlichkeit das Aktive ist und mit uns etwas macht. Was geschieht jetzt?
Ein völlig undefinierbares Gefühl. Regungslos ist alles nur noch.
Regungslos.
Ja.
Alles ist nichts.
Seltsam, es ist wie, als wäre nichts mehr da.
Wie fühlt sich der Verstand an?
Ehrlich gesagt, nee, gar nicht. Der ist
gar nicht.
Irgendwie wie taub. Der ist
still, nicht taub, sondern still. Wenn er taub wäre, könntest du keine Worte mehr bilden. Er ist still. Und wie fühlt sich die Stille an?
Sehr angenehm.
Sehr angenehm. Das ist die Stille, hinter der die Menschen seit ein paar tausend Jahren hinterher sind, weil sie wissen oder ahnen, dass diese materielle Welt nicht das Wirkliche ist und nicht das Letzte ist, sondern die Stille auf den Menschen wartet.
Also es ist nicht, dass ich jetzt das wie in so einem hellen Licht wäre oder so, sondern es ist einfach nur...
Hattest du das gedacht?
Ja, ich dachte, das soll ganz glänzend sein. Und
das macht den Begriff Erleuchtung auch merkwürdig, weil es kommt nicht zu dem, was da ist, etwas dazu, nämlich Licht, wodurch alles erleuchtet würde, sondern das, was vorher da ist, fällt plötzlich weg, so dass es still wird und nichts mehr da ist. Insofern ist Erleuchtung wirklich, wirklich ein irreführender Begriff geradewegs.
Ja, vielen Dank, das war jetzt
nicht bei mir.
Überraschend.
Das ist die Unendlichkeit, die das tut, mich nicht. Ich nicht, du nicht, wir nicht. Die Unendlichkeit, aber wir tun gemeinsam etwas dafür, dass die Unendlichkeit zum Zuge kommen kann. Das ist das, was du vorher getan hast, nämlich dich der Hingabe zu überlassen. Du warst mit meiner Unterstützung und unserer gemeinsamen Unterstützung, die ja ein bestimmtes Energielevel entwickelt, bist du in der Lage gewesen, dich so hinzugeben und zu überlassen, dass der Sog dann geschieht und dich erfasst und dich in die Unendlichkeit hineinnimmt. Ja. Ja. Ich frage mich gerade, wie viel ist das alles selbsterklärend? Was für Fragen ergeben sich daraus? Es ist etwas, muss ich dazu sagen, es ist etwas, was sehr, sehr regelmäßig geschieht, dass Menschen, mit denen ich dann vorne oder online arbeite oder begleite, dass das Fallen einsetzt, das in die Tiefe. Ist nicht nur, wenn ich mit jemandem arbeite, sondern geschieht auch häufiger während der Bewusstheitsübung, wenn zwei Teilnehmer, Teilnehmerinnen miteinander eine bestimmte Übung machen, in der dieses Fallen und Sinken auch immer wieder angesprochen wird. Und da kann das auch geschehen. Es dauert in der Regel so eine halbe Stunde insgesamt. Und wird wirklich innerlich erlebt, als würde man fallen, aber ohne Bild und wie sie auch dann gesagt hat, nicht mit Licht, nicht dunkel, weil gar keine sinnlichen Wahrnehmungen mehr da sind, sondern nur noch Erfahrung. Die Erfahrung eines Sinkens, in der Regel auch durch eine Enge, der Atem wird immer weniger. Und sie hatte da an der einen Stelle ein Gefühl, schwindelig zu werden. Das ist dann, wenn der Atem weniger wird, weniger Sauerstoff da ist und dann so ein Ungleichgewicht in einem bestimmten Moment, das verschwindet aber wieder. Und dann plötzlich wird das Sinken zu einem Schweben, darin hört es auf und dann ist Unendlichkeit da, der Verstand ist still und es wird eine Erfahrung nimmt oder erfasst denjenigen von Zeitlosigkeit, Ruhe, Frieden, das, was Erleuchtung ausmacht. Und es wäre keine Erleuchtung, wenn es nicht dann dauerhaft das Leben verändern würde und es bestimmen würde, dann wäre es nur eine Erfahrung, die dann wieder weggehen würde. Aber es ist das Typische, dass das anhält und wie sehr das, welches Schicksal das dann nimmt, auf Dauer, so nach den ersten 3, 4, 5, 6 oder 10 Wochen, hängt dann schon auch damit zusammen, wie derjenige oder diejenige so innerlich mit dem umgeht und arbeitet, was so auftaucht.
Also mich wundert das jetzt eigentlich nicht, dass das relativ oft bei dir so in der Art passiert, weil es einfach entspricht dem Resonanzgesetz. Ne? Du bietest etwas an durch deine Präsenz, durch das, was du sagst, durch deine Erfahrung und die Menschen fühlen dann unbewusst sich davon angezogen, weil das genau für die stimmt in dem Moment und dass da dann eine Art Durchbruch durch passieren kann. Ne?
Richtig, also, richtig. Es ist so, dass derjenige, der Lehrer oder auch sonst jemand einen Bewusstheitsraum zur Verfügung stellt, der eine Einladung ist. Und das ist aber das Prinzip, was in jedem Satsang geschieht, dass die Hoffnung, dass von der Energie des Lehrers, so wie Punjabi sagt, eine Aufgabe ist, Energie zu übertragen und die zweite Aufgabe ist, Einsichten zu vermitteln. Und dieses Übertragen von Energie ist das, was du gerade gesagt hast, ne? Dass der Raum, der innere Raum, der energetische Raum zur Verfügung gestellt wird und das macht es dann natürlich viel leichter möglich, als wenn derjenige eine Übung alleine machen würde oder so. Und es hat was Magisches an sich. Ich hatte hinterher noch ein Gespräch mit ihr und sie sagte, sie würde sich auf so einer Veranstaltung normalerweise niemals melden. Sie hat mich zum dritten Mal gesehen, war an 3 Montagabenden anwesend. Und was auch magisch ist, dass ich ihr das angeboten habe überhaupt. Das heißt, dass ich, und so ist es regelmäßig so, dass ich unbewusst spüre, dass jemand an dem Punkt ist, weil von den vielleicht 200 Mal, wo das stattgefunden hat mit jemandem, 2 oder 3 Mal passiert ist, dass nach einer halben Stunde man, ohne dass es vom Sinken in ein Schweben übergegangen wäre, beendet und dann sagt, ja, dass es ein wichtiger Schritt war und daran anzuknüpfen ist, also dass es nicht dazu kommt. Das heißt, ich kriege mit, wer an dem Punkt ist. Ich kann nicht jemanden irgendwie nach vorne holen und so weiter, sondern ich kriege irgendwie unbewusst mit. Ich weiß nicht, woran. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ist nicht, dass ich so sagen könnte, ah, jetzt sehe ich das, ah, und jetzt biete ich demjenigen das an, sondern es ist umgekehrt, dass ich einen Impuls habe, das anzubieten und nicht weiß, wodurch das jetzt auf der sinnlich wahrnehmbaren Ebene jetzt möglich oder ich das wahrgenommen hätte, das verläuft jenseits des Wahrnehmbaren. Und das ist schon auch erstaunlich.
Ja, aber wenn man eben davon ausgeht oder das auch bewusst erlebt, dass wir alle eins sind, dann passt das ja alles gut zusammen. Ne? Dann ist das eigentlich nur, das ist das Spiel des einen, wo du die eine Form bist und jemand anders eine andere Form. Und ja, das findet dann automatisch zusammen. Ne? Das,
ja, ja, ja.
Wie ist es denn eben, wenn du, sag mal, jetzt auf sowas eingehst, ist da einfach der innerliche Impuls da oder ist da auch ein bestimmter Gedanke dazu da oder ja, oder wie erlebst du das innerlich bei dir?
Bei mir, wenn ich anfange, ist es der Impuls dieser Einladung, dass jemand sich das wahrnehmen soll, was er gerade fühlt und sich hineinsinken lassen soll. Das ist der Anfangsimpuls. Und dann bin ich ziemlich präsent da und bekomme auch ohne Worte mit, was innerlich geschieht. Das merkt man daran, dass mir auch hinterher jemand öfter sagt, dass ich genau die richtigen Worte gefunden habe, die in dem Augenblick geholfen haben, ne? wo ich innerlich merke, dass jemand dabei ist zu stocken, dass jemand eine Angst auftaucht, so etwas, dass ich noch nicht mal so sehr, dass ich wahrnehme, dass das so ist, sondern es ist der Impuls, das anzusprechen. So muss ich das mehr sagen, dass wir auf diese Weise Dokumente haben von weit über 100 Menschen, die diesen Prozess durchlaufen, ist definitiv einzigartig. Es wird verschiedentlich beklagt, dass Erleuchtungserfahrung immer nur im Nachhinein berichtet würden und man da nicht mehr genau wisse, was das Gedächtnis verändert hat und so weiter. Dass während des Geschehens ich da sitze und frage, was geschieht jetzt, was erlebst du jetzt und darauf eingehe und so, das ist definitiv, ich sag einfach mal, einzigartig in der ganzen in Berlin, in Deutschland, Europa, sondern überhaupt. Ich glaube nicht, dass es irgendwo davon ein zweites vergleichbare Dokumente gibt.
Yvonne, hattest du vielleicht eine Frage dazu?
Mich interessiert, ob die Person, der das jetzt passiert ist, ob die komplett geheilt ist dadurch. Ob Traumatisierungen sich dadurch auflösen oder was?
Nee. Traumatisierungen, psychisches Leiden, psychische Schwierigkeiten sind etwas dieses Organismus, dieses seelisch-geistig-körperlichen Organismus. Erleuchtung bedeutet, dass der Verstand still wird, dass man, wenn man so will, unterhalb von Denken, Körperempfindung, Sinnesempfindung und Fühlen, das ist das der Raum, den der normale Mensch wahrnimmt. Ne? Was für Gefühle habe ich, was für Körperempfindung, was für Sinnesempfindung und was für Gedanken mache ich mir dazu? Und in diesem Raum, in diesem organismischen Raum, spielen sich traumatische Wunden ab, spielt sich auch der Ich-Gedanke ab und seelische Verletzungen aus der Kindheit und dessen Auswirkungen. Erleuchtung finden bedeutet, eine tiefere Dimension betreten und realisieren. Eine andere Dimension. Das ist nicht wirklich eine tiefere, sondern eine, die alles umfasst, die überall ist. Es ist ein Aussteigen aus diesem Karma, würde man im Osten sagen. Ein Aussteigen aus dem Karma in die Unendlichkeit hinein. Dadurch verändert sich das Karma noch nicht von alleine und vollständig. Das heißt, wenn jemand tiefe Ängste hat, die Todesangst, wenn die noch da wäre und bleiben würde, dann könnte man nicht von Erleuchtung sprechen. Aber andere Ängste, organismische Ängste, auch Unsicherheit in Gruppen, all das kann bleiben, weil das eine Sache des Emotionalkörpers ist, eine Sache des Mentalkörpers ist. Manche Sachen sieht man, dass sie durch Erleuchtung einfach verschwinden. manchmal verschwindet Tinnitus, manchmal verschwindet auf den Schlag Ängstlichkeit gegenüber anderen Menschen komplett, aber manchmal nicht. Und was auch typisch ist, ist, dass nach der Erleuchtung Themen, die man vorher im Leben wichtig waren, dass die noch einmal auftauchen. Zum Beispiel, wenn einer früher, darum stolperte ich gerade über den Gedanken, früher häufiger Depressionen hatte, dann ist damit zu rechnen, dass derjenige jetzt noch einmal eine depressive Phase bekommt. Und warum? Es scheint so zu sein, dass der Organismus sich diese verschiedenen Seiten noch einmal anschauen möchte, um sie auf eine tiefere Weise zu integrieren. Wenn so etwas jetzt geschieht und wenn der früher Depressionen hatte, ist regelrecht damit zu rechnen, dass das geschieht, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass derjenige den Gedanken hochkommen lässt, ah, genau wie früher, sowas Blödes, jetzt ist es wieder so wie früher. Dieser Gedanke lädt alles ein, was früher war, den Kampf gegen die Depression, das nicht haben wollen, das Betäubtwerden da drin, lädt es alles ein. Und er wird es dann auch so erleben und erfahren. Die Alternative wäre, dass er sagt, ah, jetzt taucht etwas auf, was ich von früher her kenne, aber ich weiß nicht, auf welche Weise es diesmal auftauchen wird. Vor allem bin ich daran interessiert, dieses Depressive so tief genug zu erleben und kennenzulernen, um diese innere Seite von mir wirklich zu verstehen, an mich herankommen zu lassen, wirklich als einen Teil von mir annehme und begreife. So, wenn der mit der Haltung diese depressive Phase durchlebt und das Zugrundegehen erlebt, die Tiefe erlebt, das nicht weiter wollen und wissen erlebt, all das, dann ist es ziemlich sicher, dass das die letzte depressive Phase ist, die er je in seinem Leben erlebt. Und das ist der sozusagen die Bestätigung dieser Idee, die ich eben sagte, dass der Organismus tatsächlich diese vielen Seiten, die jemand so am Wegesrand liegen gelassen hat, das Depressive nicht mehr haben wollte, dass das nicht funktioniert, sondern dass sich das dann meldet. Und dass es auf eine neue Weise angesehen und einer neuen Weise begegnet werden will, um dann ganz anders integriert zu werden. Also so ist nach der Erleuchtung ein Prozess auf dieser organismischen Ebene, die jetzt aus der erleuchteten Perspektive angeschaut und herangegangen wird und die von daher eine ganz andere Art von Integration ermöglicht. Und manche Dinge in der Persönlichkeit bleiben auch, die verschwinden nicht von alleine und bleiben und können bleiben und man kann daran arbeiten. Das ist ein Prozess nach der Erleuchtung, der entweder in die oder die Richtung geht.
Kann es dabei auch passieren, dass die Stille eine Zeit lang weg ist? Dass es erstmal so aussieht, als wäre das kurz weg in dieser Depression oder es ist ein Zeichen von Erwachen, dass es wirklich vollständig.
Ah, jetzt wären zu einer depressiven Phase, meinst du? Das ist eben Unterschied. Im ersten Fall, indem jemand da mit dieser Haltung des Gegenankämpfens anfängt und mit dem Gedanken, oh, jetzt ist es wieder so wie früher, dann wird die ganze Ich-Struktur eingeladen. Ich will das nicht, ich muss das, ich muss kämpfen, ich will die möglichst nicht haben. Das ist alles ein Wollen und die ganze Ich-Struktur ist da wieder lebendig. Und da ist dann auch keine Stille mehr. Während wenn jemand mit der Haltung geht, das will ich jetzt ganz erforschen, kennenlernen, auf mich zukommen lassen, erleben und durchleben. Ja, dann bleibt währenddessen im Hintergrund und mal deutlicher die Stille lebendig und präsent. Also es hängt dann sehr viel von dieser inneren Bereitschaft und das hängt zum Teil auch wieder damit zusammen von der inneren Arbeit, weil es ist oft nicht so, dass jemand von alleine auf diesen Gedanken kommt mit dieser neuen Haltung, ne? Wenn der, es ist auch passiert, dass jemand nach 2 Jahren wiedergekommen ist und aufgewacht, praktisch weg und nach 2 Jahren wiedergekommen und dann erzählt er, Mensch, ja, ich hatte eine lange Zeit, eine echt fiese, depressive Phase und da kann man nur denken, ja, Gott sei Dank ist er jetzt wenigstens da und dann habe ich nachträglich mit ihm das eine oder andere, aber es wäre natürlich besser für ihn gewesen, wenn ich das sich hätte mit begleiten lassen, ne?
Und wie ist das mit Süchten, wenn man vielleicht mal irgendwie süchtig war, noch, was weiß ich, Alkohol, Tabletten? Wie ist das mit Süchten, wenn man jetzt vor dem Aufwachen zum Beispiel süchtig war?
Ah.
Kann man überhaupt aufwachen, wenn man irgendwie von irgendwas abhängig ist?
Ja, das ist das Erstaunliche. Ich kann mir nicht vorstellen, keine innere Situation vorstellen, in der Erleuchtung nicht möglich ist. Man das Thema geistige Behinderung, also wenn das weiß ich nicht, da habe ich jetzt auch keine Ahnung. Aber so etwas, depressiv sein, süchtig sein, nichts davon steht der Erleuchtung richtig im Wege. Ich möchte sogar sagen, dass jedes, auch die Süchtigkeit, bin ja nicht der Erste, der darauf hinweist, dass Sucht und Suche ein Wortstamm sind, ne? Dass jedes solcher bestimmte Vorteile hat, also bestimmte Chancen enthält. So Peter Levine zum Beispiel, der Traumatherapeut, beschreibt, wie immer schon Menschen in seiner Arbeit Erleuchtung gefunden haben. Dass also die Traumaarbeit, er hat erst gar nicht gewusst und gewollt und es nicht im Sinn gehabt, aber durch die Erfahrungen, die dann Menschen ihm berichtet haben, ist er dazu gezwungen worden, das genauer zu erforschen und zu wissen und sich auch Erkundigen einzuholen. Und es war völlig klar, dass diese Menschen wirklich alle Qualitäten des erleuchteten Seins realisiert haben durch die traumatherapeutische Arbeit. So, aber das bedeutet nicht, dass das Trauma Erleuchtung erleichtert, sondern auf der einen Seite gibt es nicht so eine feste Struktur, wo der Mensch sich dran festhält und das erstmal alles loslassen muss, sondern die Struktur ist viel gelöster. Auf der anderen Seite macht es die Gefahr, dass derjenige dann an dem bisschen Struktur, das er hat, umso mehr festklammert. Zum Beispiel, sobald ein Gefühl kommt, in die Starre geht. Also da scheint es bei jedem dieser Themen scheint es auf eine bestimmte Weise geradewegs Erleuchtung zu erleichtern und auf einer anderen Weise Erleuchtung zu erschweren. Ich glaube, dass es immer in diesen zwei Seiten zu sehen ist.
Ja, und wie ist das bei Bindungstrauma und also?
Ist das Gleiche.
Ist das Gleiche. Und da kann man auch für sich alleine fühlen, ohne dass da jetzt ein Gegenüber da ist.
Also, ich mache bestimmte Erfahrungen. Es gibt verschiedene Erfahrungen, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ah, da fing ein Fallen an und mein Traumatherapeut hat da gesagt, ich soll sofort damit aufhören, sofort aufhören. Und wäre ganz furchtbar, es wird ganz schlimm werden, wenn ich das weiter zulassen würde. Und dann gab es die Situation, dass ich mit dieser Frau dann gearbeitet habe, eine einzige Stunde, und sie hat Erleuchtung gefunden. In das Fallen, das da begonnen hat, setzte sich dann fort und sie war erleuchtet. Und ich kenne die immer noch, 3 Jahre später, jetzt immer noch stabil und in der Stille und so weiter. Also es gibt Menschen, denen wurde geraten, bloß ja nicht zum Wochenendretreat von mir zu kommen. Und wenn er kommt, sich bloß ja nicht auf das Sinken einzulassen. Es ist verhältnismäßig furchtbar, was da passiert. Wenn jemand mit einem Bindungstrauma, Entwicklungstrauma, Schwierigkeiten mit dem Fühlen hat, gibt es natürlich sinnvoll, dieses Fühlen lernen in kleinen Schritten zu machen. Und da gibt es, ist auch das Pendeln hilfreich, was es aus der traumatherapeutischen Arbeit sich entwickelt hat. Da gibt es andere Wege, personenzentrierte Wege der Traumaarbeit. Das ist was, was ich in meiner Arbeit mehr integriert habe, wo ich mit Menschen auch gearbeitet habe, die im Retreat herkamen und von ihrer traumatischen Wunde berichten und ich mit denen gearbeitet habe und nach einer Dreiviertelstunde geschah Erleuchtung, ne? Weil auch da das Gleiche ist, gelöste Struktur, so wie Peter Levine es in der Traumaarbeit entdeckt hat. Also manchmal in kleineren Schritten. Es gibt noch etwas. Ich habe mal einen Kollegen, der auch Körpertherapie gelernt hat, gefragt, sag mal, und Ausbildung macht, sag mal, was machst du eigentlich, wenn jemand jetzt kommt und sagt Trauma und was? Dann sagt er, weißt du, ich sag denen, ich mache seit 40 Jahren Traumatherapie. Die Art der Körpertherapie, da können sich, weil fast kein Traumatherapeut eine körpertherapeutische Ausbildung hinter sich hat, die können sich gar nicht vorstellen, was da an Durcharbeiten möglich ist, körpertherapeutisch, und was der Therapeut in der Lage ist, Halt zu geben, auch wenn tiefe traumatische Situationen hochkommen und körperlich, seelisch und geistig bearbeitet werden auf allen drei Ebenen und Halt möglich ist. 70-80% dessen, was da an Traumatherapie gemacht wird, lässt sich besser, lebendiger, körpertherapeutisch lösen. So, also, es gibt da viel Verwirrung. Und dieser Kollege sagt dann noch, das Marketing, das die Traumatherapeuten machen, in Bezug auf alles andere wirkt nicht, jetzt muss und nichts anderes und so weiter, wäre geradewegs unanständig. Und das ist definitiv der Fall. Also, wenn Trauma erscheint und auftaucht im Retreat, bin ich immer dazu bereit und in der Lage, damit zu arbeiten. Und ist auch in ich mache ja so ein Dreijahrestraining, da ist inzwischen diese Art der traumatherapeutischen Arbeit, die insbesondere bei Bindungs- und Entwicklungstraumata wirkungsvoll ist. Während diese Somatic Experience mehr bei Schocktraumata erprobt und sich als wirksam erwiesen hat. Ne? Das muss man ja auch sehen. Peter Levine beschreibt fast nur so richtig dramatische Schocktraumata, so wie etwa der 11. September, wo Menschen traumatisiert wurden, als die Zwillingstürme in New York zusammenstürzten und sie das erlebten. Solche Schocktraumata, für die ist diese Arbeit von Peter Levine besonders geeignet und so weiter. Also ist ein weites Feld, aber im Prinzip ist eine traumatische Verwundung kein Hindernis zur Erleuchtung. Wieder auf der einen Seite eine Erleichterung und auf der anderen Seite langsamer gehen und ein Erschwernis, sowohl als auch.
Okay. Und wenn jetzt diese Stelle realisiert wurde, also ist das unser Zuhause oder was würdest du dazu sagen? Also
ja, das ist unsere wirkliche Natur. Was weiß ich, ab 13, 12, 13 kann der Mensch in diese tiefere Wirklichkeit finden. Ramana war 16, jemand anders, der auch ein Buch geschrieben hat, war 14. Dann ist der Geist so weit entwickelt, dass er diese ichlose Wahrnehmung realisieren kann. Und wenn es einen Plan gab, wer weiß, aber dann gab es vielleicht den, dass die Menschen im Erwachsenenleben in diesen erleuchteten Zustand hineinkommen. Der Geist ist dann jedenfalls genügend entwickelt, dass es geschehen kann. Und weil ja oft dann die Frage auftaucht, ja, und was ist danach? Ich mache jetzt zum dritten Mal ein 18-Monats-Training mit Menschen, die Erleuchtung gefunden haben und die dann über 18 Monate mit mir zusammen daran arbeiten, dieses erleuchtete Sein zu vertiefen. Und dann nehmen jedes Mal 50 bis 70 Menschen dran teil. Bis auf 3, 4, 5, die aus anderen Richtungen herkommen, sind das alles Schüler und Schülerinnen von mir, die interessiert sind, die Erleuchtung, die sie erfahren haben, zu vertiefen. Also es ist definitiv über Jahre nachweisbar und auch so, dass es das Leben als Ganzes verändert und nicht nur für eine bestimmte Zeit.
Und was mich noch interessiert, in der Stille der Ton, wo kommt der her? Also was ist das?
Wo kommt wer her?
In der Stille der Ton.
Der Ton?
Der Ton in der Stille. Was das ist. Ich habe dich da schon mal gefragt, aber ich fand die
Antwort... wo der herkommt, weiß ich nicht.
Oder was
manch,
das ist?
Was das ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass manche Menschen auch, weiß ich nicht wie lange, aber auch durch über eine lange Phase von 2 Jahren oder so, wenn die Stille ganz intensiv wird, einen bestimmten Ton hören. Ich selbst hatte mal so eine Phase, deswegen kann ich das nachempfinden, wo auch ein solcher Ton da war. Nicht jedes Mal, aber öfter und gerade dann, wenn die Stille sehr, sehr intensiv wird. Aber ich habe keine Ahnung, womit es zusammenhängt. Gar keine Ahnung. Und ich glaube auch nicht, dass man das so leicht rausfindet, wenn man bedenkt, dass Tinnitus sehr schwer zu verstehen ist, weil manche haben Ohrgeräusche, wenn sie sich entspannen. Manche wachen morgens mit Ohrgeräuschen auf. Bei anderen ist es gerade umgekehrt. Also das ist nicht so leicht zu beantworten. Es scheint mit der Spannung zu tun zu haben und auch kenne ich mehrere, die Tinnitus hatten und durch Erleuchtung ist es verschwunden. Dieser Ton ist auch nichts Unangenehmes, ne? Hast du auch nicht als unangenehm erlebt, ne? Sondern eher.
Ich glaube, du hast mir damals wirklich eine Antwort gegeben, aber ich weiß nicht, ob das Spaß war. Da hast du gesagt, wenn Stilles wäre, das Kreisen der Planeten zu hören.
Das Streichen der?
Das Kreisen der Planeten wäre zu
hören. Das habe ich gesagt. Nicht, ob das okay. Wer weiß? Ich meine, es ist ja klar, die Planeten drehen sich und beschreiben einen Kreis um die Sonne. Alles, was sich dreht, erzeugt einen Ton. Es gibt Leute, die meinen, jedem Planeten einen bestimmten Ton zuordnen zu können. Keine Ahnung. Und wer weiß, vielleicht ist es das. Vielleicht sind es aber auch die Engel, die man in dem Moment hört. Vielleicht auch das, ne?
Okay, danke. Ich habe erstmal keine Fragen.
Christian, du hast eben gesagt, der Geist. Was verstehst du genau darunter?
Also, wenn ich das jetzt so... Erstmal verstehe ich darunter den Verstand, der ein Teil des Organismus ist, der aus dem physischen Körper besteht, dem emotionalen Körper besteht und dem geistigen Körper, dem Mentalkörper besteht. Ne? Aber der Geist als Bewusstsein ist natürlich viel, viel größer. Der Verstand ist ja nur eine Form von Bewusstsein, der zudem mit Formen angefüllt ist. Die Gedanken sind ja bestimmte Formen und der Verstand, ja, wenn er still ist, ist dann immer noch Verstand. Jedenfalls in der Zeit, wo er tätig ist, befasst er sich mit Formen und der Veränderung von Formen. Aber Bewusstsein als Ganzes ist formlos und hat die Möglichkeit, aber das, ja, der normale Mensch erlebt eigentlich eine fortwährend kontinuierliche Tätigkeit dieses Verstandes und kann es fast nicht unterbrechen. Menschen meditieren und freuen sich, wenn sie mal einen Moment von Gedankenstille haben, ne? So. Und Dass der immer tätig ist, liegt sehr sicher an der noch nicht vollzogenen Auseinandersetzung mit dem Tod. Weil der Mensch scheint irgendwie zu denken, solange ich denke, beweise ich, dass ich noch lebe. Wenn ich aufhöre zu denken, dann ist womöglich grenzenlose Leere da und dann verschwinde ich, dann hört womöglich alles auf und das ist tot. Also die Todesangst treibt ihn, tätig zu werden und die Gedanken die ganze Zeit zu haben. Und Erleuchtung ist wesentlich die Beendigung dieses vom Tod weglaufen. Das ist wesentlich. Darum ist der Verstand dann still, weil er jetzt plötzlich so gefühlsmäßig den Tod schon hinter sich hat. Gefühlsmäßig. Der körperliche Tod ist natürlich nicht hinter einem, aber der Ego-Tod, der mystische Tod. So, also der Geist, ja, und dann gibt es eben Bewusstsein und dann gibt es die Erfahrung der Unendlichkeit. Und die Erfahrung der Unendlichkeit ist sein Bewusstsein und Glückseligkeit. Das heißt, da wird Bewusstsein erfahren, aber natürlich nicht zur Gänze. Weil Bewusstsein, die Unendlichkeit, ist mehr als ich erfahren kann, schon deswegen, weil aus dem Bewusstsein alles entsteht, Universen und alles, was existiert, entsteht. Und man könnte sich vorstellen, dass das Bewusstsein an sich, aus dem es entsteht, auch weiß, nicht nur das, sondern auch wie es entsteht. Und das ist uns Menschen nicht zugänglich, unserem menschlichen Verstand ist das nicht zugänglich. Das lässt einen zu der Auffassung kommen, dass die Unendlichkeit natürlich noch größer ist, als ich sie erfahren kann, das Bewusstsein noch größer ist, als ich es erfahren kann. Und das, Hegel hat es den absoluten Geist genannt, der Ursprung der Schöpfung ist. Aber das sind auch nur Worte und auch nur ein Bild, wie Hegel sich das vorgestellt hat. Also da sind Bereiche des Geistes, die uns als Menschen ein Geheimnis darstellen. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Wir können dem begegnen, was da ist, dem Materiellen. Wir können verstehen. Wir können das Materielle nicht wirklich verstehen. Weil wir können es anfassen und denken dadurch, das ist materiell, aber das ist ja ein Irrtum. Wir können etwas anfassen und können nur sagen, es hat die gleiche Konsistenz wie meine Hand. Die Hand prüft ja das Materielle, ne? Die Kanne jetzt hier, die habe ich hier gerade. Das ist fest. Es hat eine Festigkeit, vielleicht sogar noch fester als meine Hand, aber ungefähr das Gleiche. Das kann ich sagen. Ich kann ja nicht sagen, meine Hand beweisen, dass die Kanne materiell ist und da ist. Ist ja Quatsch, weil wer beweist, dass die Hand? Ne? Die Hand ist die Referenz und ich kann nur sagen, es ist ähnlich. Die Physiker beweisen, das sind nur Energiewellen. Ne? Die beweisen Materie, nix. Leerer Raum, ganz wenige Energiewellen. Und die sind auch noch merkwürdig, weil die an zwei Orten gleichzeitig sind. Also da ist von unserem, jetzt beweise ich, dass das stabil ist, bleibt da nicht viel übrig. Und so, das alles zeigt, dass der menschliche Verstand begrenzt ist im Erkennen und dass wesentliche Bereiche des Erschaffenwerdens, des Erschaffenwordenseins uns einfach als Geheimnis, als ein gewusstes Nichtwissen da sind, ne? Ein gewusstes Nichtwissen. Und das ist, glaube ich, dass das spirituell ein ganz wichtiges Geschenk ist. Weil indem ich diese Herausforderung annehme, das Nichtwissen ganz und gar zu akzeptieren, Ne, man merkt, wenn man das an sich rankommen lässt, den Gedanken, dann wird man innerlich stiller, ruhiger, demütiger auch. Und das alles hilft auf dem Weg zur Erleuchtung. Dieses wirkliche ganz und gar annehmen, einverstanden sein und akzeptieren und realisieren, dass unsere Erkenntnismöglichkeit begrenzt ist. Einer der wichtigsten und hilfreichsten Herausforderungen, um loszulassen. Ne?
Ich möchte nochmal zu dem Phänomen, wo die Gedanken herkommen im Verstand. Also ich habe es bis jetzt immer so gesehen, dass es einfach daran liegt, dass der Verstand nicht den richtigen Platz zugewiesen bekommen hat. Also mir scheint es so, als wenn es einfach die Natur des Verstandes ist, immer Gedanken zu produzieren. Und solange er nicht seinen Platz als Diener zugewiesen bekommen hat, macht er das einfach, weil wir uns damit identifizieren und weil wir den Gedanken, also viele Menschen, Aufmerksamkeit geben.
Ich glaube, dass wirklich, dass es mit dem Tod zusammenhängt und dass da der Mensch in dem Moment, wo er die Sterblichkeit richtig erfasst, da ist er angefangen zu denken. Und es verschwindet ja mit der Erleuchtung. Also, dass es die Natur des Verstandes ist, ist dadurch schon widerlegt, dass durch Erleuchtung es einfach aufhört zu denken, ne? Dass da der Verstand still wird. Und zwar, womöglich dauerhaft. Es gibt sicher Menschen, die so gut wie gar nicht mehr denken. Und jeder, der aufgewacht ist, erlebt die Stille, die manchmal in den Hintergrund kommt, manchmal in den Vordergrund. Wenn ich jetzt hier rede, manchmal habe ich Gedanken zu dem, was ich spreche, und dann wieder gibt es ganze Strecken, wo ich mir selbst zuhöre und manchmal durchaus mit dem Gedanken, oh, das hat sich jetzt aber gelohnt, dazu zu hören, ne? Weil es neu ist. Also da sitzt, was geschieht. Die Worte sind auch Gedanken, aber sie werden gesprochen, ohne gedacht zu werden. Und manchmal gibt es jetzt zwischendurch auch natürlich ein Denken dazu, dass ich denke, in welche Richtung führt diese Frage? Was für Themen hängen damit zusammen? Was für mögliche Antworten? Manchmal ist das auch, so dass hier Gedanken da sind, wenn sie gebraucht werden. Also es ist nicht die Natur des Verstandes, sondern ich glaube, dass es die Natur des ichhaften Verstandes ist. Und ich bin überzeugt, dass das Kind diese Ich-Vorstellung braucht, weil die Objekte und Erfahrungen nehmen immer mehr zu, die es geistig erfassen kann. Aber der Geist ist noch nicht so entwickelt, dass er diese Objekte und Erfahrungen erfassen könnte als in ihrem So-Sein. Da hilft es, auf sich zu beziehen, um da eine Ordnung drin zu halten, um Halt darin zu finden. Ja, das ist ganz klar. Das kleine Kind denkt, dass der Mond sich bewegt, wenn man die Straße nimmt, und denkt, es tut er, um mir die Straße auszuleuchten. Also so bezieht er die Dinge auf sich und muss es tun. Das ist eine Stütze. Mit 13, 14 könnte er das aufgeben, weil da gibt es einen kognitiven Sprung. Piaget, also die Wissenschaft hat das in allen Kulturen nachgewiesen, das ist unbestreitbar. Es gibt wenig Dinge, die so klar belegt sind wie das. Und nach diesem kognitiven Sprung ist der Mensch grundsätzlich in der Lage zu ichlosen Wahrnehmung, und dann ist er auch in der Lage dazu, dass der Verstand still wird. Und ich bin sehr sicher, und darum ist diese wird Erleuchtung auch dieser innere Tod genannt, dass wirklich, wenn ich den Tod ganz an mich herankommen lasse, dass er da ist und dass er jede Zeit da sein könnte und die Gefühle schon fast so erlebe, als wenn er jetzt da ist, dann kann dadurch Loslassen geschehen und der Tod so sehr durchdrungen werden, dass dieses kontinuierliche Denken müssen verschwindet. Und dann ist still. Das ist Erleuchtung. Also da für die Erleuchtung spielt die Auseinandersetzung mit dem Tod eine ganz zentrale Rolle. Von Ramana ist es auch so überliefert, der ja dadurch aufgewacht ist, dass er nachmittags zu Hause plötzlich so den Eindruck hatte, ich sterbe jetzt. 16-jährig von der Schule nach Hause, wieder, ja, Schularbeiten hat er sowieso nicht so oft gemacht, also hat er da auch nichts zu tun gehabt. Und dann hat er gesagt, wenn ich jetzt schon sterbe, will ich genau mitkriegen, was da geschieht. Und dadurch ist er in eine ganz bestimmte innere Konstellation gekommen, nämlich den Tod akzeptieren und gleichzeitig ganz wachsam sein und nichts mehr dagegen tun. Dann verschwindet die Zukunft, dann verschwindet die Vergangenheit, dann verschwindet alles, nur noch das reine Gewahrsein, und dann geschieht sehr sicher ein Fallen in die Tiefe, weil es ist zu oft belegt. Und und dann hat derjenige hinterher das Gefühl, den Tod hinter sich zu haben, und dann ist dieses Denken nicht mehr nötig. Ich bin sehr sicher, dass es diesen Zusammenhang hat. Es ist auch so, es gibt noch einen, was mich sehr beeindruckt hat und auch sehr geklärt hat, von einem Psychoanalytiker, einem sehr guten, habe ich das erfahren. Mit 4,5 Jahren muss das Kind den Tod verdrängen. Nicht so das Wissen, dass das Leben aufhört und dann Bilder im Himmel geht es weiter, irgendwie sowas, nicht das. Aber so das Gefühlsmäßige, das Sterben, die Angst davor, das ist dann weg. Der Geist ist einerseits gewachsen, so dass die Katastrophe vollständiger erfasst wird, und andererseits ist der ganze emotionale Organismus noch nicht weit genug, um diese Katastrophe ertragen zu können. Und darum muss der mit 4,5 Jahren, das kann man ziemlich genau, so eine innere Barriere errichten gegenüber dem Tod. Und das oberhalb dieser Barriere sein, das ist die Spannung, in der er jetzt ist und die das kontinuierliche Denken anregt und beschäftigt halten. Dieses beschäftigt halten, das hält ihn da oben und hält ihn von diesem schwarzen Loch, was jeder, die Existenzialisten haben das beschrieben als menschliche Bedingung, als Situation, in der alle sind, dass da ein innerer Abgrund ist, ne? Und das ist dieser Abgrund des Todes, und da kann man hindurch, das haben die nicht gewusst. Und solange man da oben ist und sich festhält, um da nicht hineinzustürzen, solange ist diese Maschine da oben am kontinuierlichen Denken. Es ist nicht seine Natur des Verstandes, sondern eigentlich nur für diese Zeit zwischen 2,5, wo ich angefangen werde zu sagen, bis 13, 14, für die Zeit ist es nötig, und dann kann ich fallen gelassen werden, dann kann Erleuchtung gefunden werden und dann kann der Verstand still werden.
Christian, unterscheidest du auch zwischen dem Working Mind, also dem Verstand, der für praktische Dinge benutzt wird und passiert, mit Gedanken, und dem eben dem plappernden Mind, der dauernd versucht, also dauernd irgendwie dabei ist, sich irgendwelche Gedanken zu produzieren?
Weißt du, es ist, solange der Verstand aktiv ist, gibt es ein Kontinuum von Intensität. Wenn jemand schlaflos ist, das ist eine bestimmte Intensität, da kann er gar nicht mehr loslassen, und oft ist das vom Kreisen von Gedanken beschast, ne? Da ist der Mensch so sehr unter Spannung, und diese Spannung setzt dann den Geist immer mehr in Gang. Das geschieht auch beim Verrücktwerden, da ist die Spaltung vom Fühlen, vom inneren Fühlen noch intensiver. Und so, dass die Gedanken dann sich verselbstständigen und eigene Kreise ziehen und dann Dinge wahrgenommen werden, konstruiert werden, die nicht mehr mit der Wahrnehmung kompatibel sind. Aber wegen dieser inneren Spaltung verselbstständigt sich das, und die Spaltung erzeugt einen immensen Druck. Das heißt, wenn den Gefühlen mehr Raum gegeben wird, das ist, was in jeder Therapie stattfindet, da sich aussprechen, körperlich ausdrücken, die Spannung lösen, ja, dann geht er auch ruhiger nach Hause und denkt weniger, ne? Also insofern hat die Intensität dieser gedanklichen Beschäftigung zu tun mit dem, was da innerlich für einen Druck aufgebaut wird, und dieser Druck wird aufgebaut durch ungelöste Gefühle und ungelöste Konflikte, und das hängt beides natürlich wieder zusammen. Und so kann auch ein normaler Mensch diese innere Spannung abbauen und lösen und dann werden seine Gedanken auch ruhiger. Aber sie hören nicht auf, kontinuierlich da zu sein. So würde ich das sehen. Aber es gibt einen, es gibt ein, Krishnamurti hat es unterschieden mit den Worten praktisches Denken. Das ist, aha, morgen muss ich früher los, weil da muss ich da zu dem Zug, weil ich will in die andere Stadt fahren und da muss ich noch dran denken, dass ich Brötchen einpacke. Ne, das ist praktisches Denken. Auch Beziehungsdenken zählt er auch unter praktisches Denken. Für das andere hat er das Wort psychisches Denken. Das ist, wenn die Brücke oder Brotbacken, nehmen wir ein einfaches Beispiel, Brotbacken macht praktisches Denken, Rezept und so weiter, das psychische Denken ist jetzt, da kommen die Nachbarn zu Besuch, die hatten wir eingeladen, wenn die sehen, dass ich das Brot gebacken habe, dann werde ich da aber gut dastehen, aber wenn es dann nicht schmeckt, vielleicht kaufe ich nebenher noch von Aldi eine Packung, die ich dann rausholen kann. Also ne, dieses Denken, was macht es mit mir, was kriege ich für Bedeutung dadurch, ne? Wie stehe ich da, das ist das psychische Denken. Und diese beiden Arten des Denkens, die sind zu unterscheiden, weil dieses psychische Denken, das ist lästig, das ist störend und das darf wegfallen. Ne? Dieses praktische Denken, dass der Zug da abfährt und dass man so und so viel Zeit braucht, dahin zu fahren, wozu sollte das aufhören? Aber dieses psychische Denken und das unnötige Denken, das einfach nur einen ablenken will von dem Wichtigen, das darf auch aufhören und dann ist genug Raum für Stille da und dann können die wenigen praktischen Gedanken, die hilfreich, nötig und spannend sind, können dann in Ruhe gedacht werden. So ungefähr.
Und dann ist auch keine Identifikation mehr mit den Gedanken vorhanden? Also ich verstehe unter Identifikation, dass da ein Ich-Gedanke ist, der alles auf sich bezieht. Und das fällt weg, der Ich-Gedanke fällt weg.
Es gibt die Identifikation mit den Gedanken, mit dem Denken, so wie jemand, wie da damals der gesagt hat, ich denke, also bin ich. Und die Deutschen sind das Volk der Denker, also eine Identifikation mit dem Denken. Aber meistens ist es eine Identifikation mit dem, worüber gedacht wird. Das heißt, ich identifiziere mich als Person und die Wichtigkeit, dass diese Person eine bestimmte Selbstwert hat, eine bestimmte Anerkennung braucht und all das und dass dann das Denken sich dafür sorgt. Da ist die Identifikation mit diesem Ich. Ich bin jemand, der wertvoll ist oder nicht wertvoll ist, der sich dafür anstrengt und der von den anderen gefälligst die Anerkennung einfordern darf und die anderen ihm das gefälligst zu geben haben, weil er sich überlegen fühlt. Der ist mit den Gedanken identifiziert, aber der ist mehr mit diesem Selbstbild identifiziert, dass er da in seiner Großartigkeit oder in seinem Versagen und so ist. Damit identifiziert und das ist natürlich alles ganz furchtbar, ne, weil wozu sollte man irgendetwas wert sein, seit die Sklaverei abgeschafft ist, braucht keiner mehr für $100 verkauft zu werden und dann braucht man auch die Frage, was jemand wert ist, nicht zu stellen, ne? Weil die ist unsinnig, das ist ja das Furchtbare. Die Menschen haben das Gefühl, wertlos zu sein und dann strengen sie sich an, mehr wert zu sein, ne? Und dann gibt es Therapeuten, die sagen, ja, bedenk doch mal, was du alles auch geleistet hast und was du kannst und so. Ja, und jetzt denken sie, ich bin doch ein bisschen mehr wert. Aber das ist ja nicht eine Lösung des Problems. Ne, weil das bricht nächste Woche sowieso wieder zusammen, weil dann bezweifelt er das, denn oh, jetzt habe ich aber nichts geleistet. Ne? Dann das ist ganz irrsinnig. Da rauskommen ist die Lösung, dass man aufhört, irgendwie an Wert zu glauben oder zu denken oder den hoch oder niedrig anzusetzen. Ne? Dass man realisiert, dass man mit dem Erfahren und dem Fühlen und dem, was ist, sobald man fühlt, gibt's keinen Wert mehr, weil das ist eine Kopfgeburt und so, also dann will ich rausfinden. Also das Denken ist vielschichtig, es kann ganz aufhören Und diese psychischen Gedanken, wie Krishnamurti die nennt, oder ichhaften Gedanken, was ich, glaube ich, einen besseren Begriff finde, die sind am destruktivsten von allen und am unnötigsten und am lästigsten.
Ja, okay, danke.
Ja, Christian, ich hätte noch eine Frage. Woran erkennen wir denn, dass ein Lehrer wirklich aufgewacht ist? Gibt es da irgendwie Kriterien, wenn man jetzt irgendwie auf dem Weg ist?
Ja, ein Kriterium, ein wichtiges Kriterium wäre, du guckst dir seine Schüler an und Schülerinnen und fragst, gibt es da aufgewachte Schülerinnen und Schüler? Das ist das einfachste und auch das sicherste Kriterium, weil wenn jemand in der Lage ist, aufwachen, Erleuchtung weiterzugeben, andere darin zu unterstützen, ist es fast unmöglich, das zu tun, wenn derjenige nicht erleuchtet wäre. Ich meine, wahrscheinlich nicht nur fast, sondern tatsächlich unmöglich. So, ne? Das ist das wichtigste Kriterium. Das andere ist, dass du in dir fühlst, was sich verändert, wenn du mit ihm zusammen bist und ob die Vorschläge, darum dreht es sich ja, der macht ja Vorschläge, mach mal das und das, zum Beispiel richte mal deine Aufmerksamkeit ganz auf das Fühlen und achte darauf, dass du das Atmen ganz von alleine geschehen lässt, das ist ein klarer Vorschlag. So, und wenn du das tust, dann ist zu erwarten, sagt dann der Lehrer, dass du bestimmte Erfahrungen machst. Und wenn du das intensiver machst, machst du die Erfahrung von Sinken. So, dann kannst du das machen, ausprobieren und sagst, oh ja, die Erfahrung ist da. Oder du machst es und sagst, nee, die Erfahrung ist noch nicht da. Dann kann man darüber nachdenken. Hast du auch wirklich das getan, was vorgeschlagen wurde? Brauchst du noch irgendwas anderes? Bist du jemand, für den das nicht zutrifft? Also, das ist was Experimentelles. Und in diesem Experimentellen wirst du dann deine eigene Lehrerin. Weil du greifst diese Vorschläge auf und du verstehst sie und du fragst nach und dann verstehst du, warum der dieses so und so Experiment. Dadurch wirst du deine eigene Lehrerin. Das ist der Prozess. Und wenn das geschieht, dann hat Erleuchtung eine Chance, weil du dich 24 Stunden begleitest und der spirituelle Lehrer nur für 3 Tage da ist oder für 14, aber auch dann hören 14 Tage wieder auf. Ne? Und wenn du das im Zusammensein mit dem Lehrer erlebst, aha, der gibt mir an die Hand, wie ich mit mir umgehe, mit meinen inneren Wahrnehmungen. Und dieses mit mir umgehen, das sind sinnvolle Vorschläge, weil ich mache daraufhin spannende und offensichtlich heilsame Erfahrungen. Ja, daran merkst du das, dass es in die richtige Richtung geht. Aber das Erste ist, gucken, was seine Schülerinnen und Schüler machen.
Okay, danke. Und dann noch jetzt also ganz kurz zu den Zusatzthemen. Zu den 7 Schritten hast du ja 4 Zusatzthemen.
Ja.
Da jetzt mit reingebracht. Und ein Thema war, habe ich jetzt gesehen, also Liebe und Erwachen heißt das irgendwie, ne? Das Seminar, ja, jetzt kommt.
Und richtig.
Ich dachte, dass die Liebe das ist, was bleibt. Also kann man das auch vorher?
Ja. 2 Sachen. Erstens, Liebe ist, was jeder ist. Und Liebe ist, was durch das Aufwachen sich ausbreitet und immer mehr überfließt. Aber wir wissen ja inzwischen, Erleuchtung ist das eine und der Prozess der Realisation ist das andere und der geht weiter und dauert bis zum Lebensende. Das heißt, dass auch die Liebe, das Sein als Liebe, nicht gleich vollständig ist. Realisierung bedeutet, dass es sich mit den Jahren, mit den Jahrzehnten vervollständigt, wenn es gut läuft. So, und das heißt, dass auch nach dem Aufwachen, was dafür getan werden kann und ich darauf achten kann, in meiner eigenen Entwicklung, in welche Richtung entwickelt sich das, was bedeutet, mehr liebend zu werden, liebend zu sein, nicht mich liebend zu verhalten, sondern zu sein. Und so diese innere Auseinandersetzung hilft dann zu der Realisierung. Jetzt ist es so, dass vorm Aufwachen ist es weniger leicht mit der Liebe. Weniger leicht, weil vorm Aufwachen ist dieses Ich da, das mehr oder weniger drastisch seine Ansprüche anmeldet. An Wichtigkeit, an Überlegenheit, an Bedeutung, an Getrenntheit, an Besonderssein, ne, an Kontrolle zu haben, an Macht, dass es ausübt, das sind die Bedürfnisse des Ich so ungefähr vollständig. Ne, Macht haben, Kontrolle haben. Ja, und diese Ich-Bedürfnisse stehen der Liebe entgegen. Ne? Darum, wenn ich mich der Liebe zuwende, dann ist das eine inhaltliche Bewegung, eine innere Bewegung, die mich natürlich der Erleuchtung näher bringt. Nicht alleine schon, aber als ein Teil der ganzen Bewegung, weil Liebe heißt, diese Selbstsüchtigkeit aufzugeben und auf andere, auf das Ganze, auf das Absolute hin zu sein und nicht auf mich gerichtet immer. Ne? Das ist der Gegensatz. Selbstsucht ist der Gegensatz von der Liebe. Und vor der Erleuchtung scheint es, das ist wirklich so, scheint es, manche Menschen scheinen mit weniger intensiver Selbstsucht aufzuwachsen. Und die haben es bezüglich der Erleuchtung leichter. Ist gar keine Frage. Die anderen müssen sich stärker mit diesem Thema der Selbstsucht auseinandersetzen. Und das, deswegen ist die Liebe vor der Erleuchtung nicht so leicht. Und aber die Auseinandersetzung ist gerade deswegen nötig, weil gewissermaßen zur Erleuchtung findet man nur, wenn die Liebe wenigstens ein bestimmtes Ausmaß erreicht hat. Sonst gibt's das Loslassen nicht. Selbstsucht hat auch immer mit haben wollen und Selbstsucht zu tun. Und dieses Loslassen, eben deswegen bin ich ja auch drauf gekommen, die 7 Schritte alleine reichen nicht aus, sondern auch die Persönlichkeit befragen und infrage stellen. Und dann diese Bewegung auf die Liebe hin, als eine Bewegung, um mich in diesen Modus hineinzubringen, in dem Erleuchtung leichter geschehen kann. Und ja, etwas, was ich sehr, sehr, sehr schlimm finde, tragisch, traurig, ist, dass die Satsang-Bewegung in den 90er Jahren begonnen hat mit dem Impuls und dem Anspruch, Erleuchtung kann jetzt geschehen. Und dieser Anspruch, dieses Versprechen ist flächendeckend, also überwiegend nicht eingehalten worden. Das muss man einfach so sagen. Ich komme zu allem, was ich bin ja nicht selbst da, aber ich kriege immer wieder mit, was Leute, die von anderen Lehrern zu mir herkommen, was die über ihre Erfahrungen erzählen. Es gibt ein bisschen Erleuchtung, aber so selten, dass die Idee und der Anspruch, der in den 90er Jahren da war, dass der fast nicht wahrzunehmen ist, sich fast nicht erfüllt hat. Und das Furchtbare ist, dass da sehr viele Menschen resignieren und dass es in Teilen so aussieht, als wenn dieser Aufbruch, der in den 90er Jahren geschehen ist, dabei ist, wieder abzusinken und abzuflachen und womöglich weniger und weniger zu werden. Und wir hatten in der Geschichte immer mal so einen Aufbruch und weiß nicht, wie viele Chancen wir noch haben, ne? Jedenfalls finde ich, dass man in Bezug auf die Satsang-Bewegung wie auch in Bezug auf jede andere spirituelle Richtung dieses Thema und was hat es für Früchte, was hat es für Ergebnisse, werden Menschen wirklich darin unterstützt, Erleuchtung zu finden oder ist es nur ein, mit Eckhart Tolle ist es so furchtbar, dass er ja in seinem Buch schreibt, dass Erleuchtung nur für ganz, ganz seltene, ganz, ganz, er schreibt das. Er meint, dass es nur für ganz wenige Menschen da wäre und die anderen sich mit schrittweiser Bewusstseinsveränderung begnügen müssten. Das schreibt er. Und bei ihm ist das so. Und aber man sieht auch, ich meine, wenn ein Sommerretreat stattfindet und hinterher 10% von 200 Leuten Erleuchtung gefunden haben, das sind nicht marginale oder Randphänomene, ne? Das sind nicht Einzelne. Und da denke ich, dass überwiegend zu wenig Engagement auf Seiten der Lehrer da ist, selbst weiterlernen zu wollen, sich irgendwie zu bequemen, mehr an der Arbeit, wie sie zu tun ist, wie es gemacht, wodurch Erleuchtung geschehen kann, sich dran entwickeln und nicht einfach nur zufrieden damit sind, dass Leute da sitzen um sie herum und ihnen zuhören, sondern sich wirklich auch Rechenschaft darüber abgeben, ist der Anspruch, der ja ursprünglich da war, das war ja der Unterschied zu den anderen spirituellen Wegen. Die Satsang-Bewegung hat gesagt, nee, Erleuchtung kann in diesem Leben stattfinden. Das war die wesentliche unterscheidende Aussage. Nicht erst so und so oft inkarnieren, sondern jetzt in diesem Leben. Und wenn davon so wenig übrig bleibt, dann finde ich das traurig und nachdenkenswert, woran es liegt, und nachdenkenswert, wie das zu ändern ist. Deswegen auch mein neues Buch, was ich schreibe, dreht sich, ja, hat einen schönen Titel, den habe ich mir nicht ausgedacht, sondern der Verlag, Erleuchtung kann jeder. So heißt das da einfach mal so hingerotzt, ne? Und dann kann man sich darüber Gedanken machen, was ist erforderlich und so. Und ich denke, dass auf dem Gebiet mehr Klarheit und mehr Auseinandersetzung sehr, sehr, sehr hilfreich wäre.
Ja, danke. Hätte ich natürlich gleich eine Anschlussfrage, aber ich glaube, es wird jetzt noch ein bisschen lang.
Ich muss jetzt rausgehen.
Alles klar, dann ist gut.
Weil ich habe jetzt gleich eine Live-Sendung, muss ich gleich starten. Ich fand es auch jetzt eigentlich rund, dass es rund ist, und es war jetzt auch ein schöner Abschluss, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch.
Und aber wenn du, wenn da noch viel zu sagen wäre, können wir auch gerne uns nochmal treffen über Zoom und weitermachen. Also jederzeit gerne. Also ja. Sobald es terminlich geht. Ne? Ja.
Ja. Lass uns das machen, und dass ihr euch auch hinsetzt und das nochmal reflektiert, oder andere, die das hören, was die für Fragen dann stellen daraus, und dass wir uns dann nochmal wieder treffen und gezielt mit den Fragen befassen, die da jetzt entstehen oder gemacht werden. Also dass auch die Zuschauer, die das über Jetzt TV, ich kann mich nicht oft genug bedanken bei dir, Devaseto, dass du das alles so machst und diese Plattform da so zur Verfügung stellst, und das ist wirklich, ja, das ist Liebe, weil da ist Selbstloses zur Verfügung stellen und mit einer Kontinuität, das ist echt wirklich bewundernswert. Und ja, und dass Zuschauer Fragen einbringen, ja, und dann gut. Schauen wir, was wir mit den Fragen machen. Ne?
Okay, dann für jetzt herzlichen Dank. Also es war wieder sehr schön mit
euch beiden auch, ja.
Ja, gut. Bis zum nächsten Mal.
Jawohl. Jawohl.
Okay. Ciao.
Ciao. Ciao.